Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Alles Geld der Welt. Auf unserer Reise durch das Finanzsystem haben Christina und ich in den ersten zwei Folgen angeschaut, was der Staat macht, wenn er Geld braucht. Und es war wirklich sehr spannend zu erkennen, wie dieser Prozess tatsächlich funktioniert, wenn der Staat Geld auf dem Finanzmarkt aufnimmt und was das für Konsequenzen hat. Ja, und dann dachten wir uns, es wäre doch schön, wenn man da noch tiefer reingehen könnte in die Staatsfinanzierung und was man da auch vielleicht anders machen könnte.
Also die zentrale Erkenntnis der ersten beiden Folgen war, dass ein Staat einfach nicht nach denselben Regeln funktioniert wie ein Haushalt, oder?
Ja.
Also für einen Staat kann es unter bestimmten Umständen sehr wohl gut sein, Schulden zu machen. Aber es sind auch noch viele weitere andere Fragen aufgeworfen worden. Denn der Finanzmarkt bekommt natürlich auch eine gewisse Macht über die Staaten, weil sie ihre Kredite eben auf dem Finanzmarkt aufnehmen müssen.
Genau.
Also muss man sich tatsächlich die grundsätzliche Frage stellen, ob das wirklich so sein soll, dass der Staat sich eben auf diese Weise finanziert.
So ist es. Und zu dem Thema habe ich Max Krahe vom Dezernat Zukunft eingeladen. Das Dezernat Zukunft ist eine Initiative von jungen Wirtschaftswissenschaftlern, die die Staatsfinanzierung auf nachhaltigere Beine stellen will. Und angesetzt haben wir unser Gespräch bei der Tatsache, dass bei der Staatsfinanzierung nicht für alle Länder dieselben Spielregeln gelten. Es geht ja quasi nur um das Verhältnis zwischen Zentralbank und Politik. Also die Frage, ob die Zentralbank der Regierung direkt Geld zur Verfügung stellen darf oder nicht. Und da unterscheiden sich zum Beispiel die USA und die EU fundamental.
Wir sprechen heute über Staatsverschuldung und welche Möglichkeiten der Staat hat, sich zu finanzieren. Und da ist es mir in der Recherche aufgefallen, dass es ja nicht für alle Länder auf der Welt die gleichen Spielregeln gibt. Die USA können zum Beispiel durch die Fed tatsächlich den Staat direkt finanzieren, die EU aber nicht. Kannst du uns kurz erklären, warum das so ist?
Das hat mit der vertraglichen Konstruktion der Eurozone zu tun. Ganz einfach. Es gibt in europäischen Verträgen gibt es einen Passus, der der EZB verbietet, Staaten direkt zu finanzieren. Und eine solche gesetzliche Regelung gibt es in den USA nicht. Und deswegen kann die Federal Reserve tatsächlich, ich sag mal ganz salopp, direkte Überweisungen machen für den Staat im Namen des Staates und dadurch staatliche Ausgaben direkt decken. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Bank of England. Also da ist die Eurozone die Ausnahme und nicht die USA.
Also das ist tatsächlich nur eine vertragliche Geschichte, eine juristische Geschichte und jetzt nicht, was oft auch als Argument vorgebracht wird, dass eben die USA ja Leitwährung sind und sozusagen andere Länder ganz gerne in Dollar verschuldet sind oder in Fremdwährungen ganz allgemein verschuldet sind und deswegen das nicht funktioniert? Oder welche Rolle spielt dieser Mechanismus dabei?
Ja, also dieser Mechanismus spielt ebenfalls eine große Rolle, aber eher im Vergleich, ich sag mal, USA versus vielleicht Argentinien oder kleinere afrikanische Länder oder sowas. Denn im Endeffekt ist die Frage ja, wer hat Interesse daran, die Währung entgegenzunehmen? Und welches Interesse daran, ich habe jetzt neue Euroscheine anzunehmen, hängt damit ab, was ich davon kaufen kann. Und die europäische Wirtschaft ist so groß und bietet so eine Produktpalette und eine Dienstleistungspalette an, dass es sehr, sehr viele Abnehmer geben wird für Euroscheine. Und gleichzeitig ist auch die, ich sag mal, politische Stabilität im Euroraum so groß, dass ich glaube, nur sehr, sehr wenige Menschen sagen würden, diese Währung gibt mir keinen Zugriff mehr auf echte Dienstleistungen, auf echte Autos, auf Waschmaschinen, ich weiß nicht, auch auf Handyverträge, weil die EZB jetzt ein paar Milliarden Euro zusätzlich druckt. Das sehe ich nicht, dass das Vertrauen so schnell verschwinden würde.
Das heißt also, es wäre tatsächlich, wenn die Bereitschaft da wäre, diese juristische Barriere zu überwinden, dann könnte man das theoretisch so machen, dass auch die EZB sagt, sie finanziert direkt die Staaten?
Juristisch wäre das dann möglich. Dann kommt natürlich die wirkliche Hürde und das ist die politische Hürde. Denn in dem Moment, wo man der EZB erlaubt, Staatsausgaben direkt zu finanzieren, Das ist so ein bisschen, da wird schon ein gewisser Rubikon überschritten. Der lässt sich auf Englisch sehr schön formulieren. Und zwar sagt man so im amerikanischen Kontext oft, dass die Federal Reserve hat the power to lend und die Treasury, also das Finanzministerium, hat the power to spend. Das heißt, im Regelfall gelten diese geldpolitischen Interventionen als neutral, weil es eben immer nur Kredite sind, wo eine Rückzahlungserwartung besteht und dadurch gibt es auf den ersten Blick keine Transfers. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, wir erlauben der Zentralbank Staatsausgaben direkt zu finanzieren, ohne diese Erwartung der Rückzahlung, dann gibt es natürlich sofort Verteilungsfragen, die im Raum stehen. Und das ist nicht ganz klar, wie man die auf europäischer Ebene am legitimsten ausdiskutieren würde. Wir haben eben nicht eine europäische Legislative, die, ich sag mal, das gleiche Maß an wahrgenommener Legitimität hat, wie das der amerikanische Kongress hat. Und auch auf der Regierungs-, also auf der exekutiven Seite, die Europäische Kommission hat nicht die gleiche, ich sag mal, politische Stellung wie die deutsche Bundesregierung oder die österreichische Bundesregierung. Deswegen diese Frage, okay, wir machen das jetzt oder wir würden das jetzt machen mit direkter monetärer Finanzierung, rechtlich, wenn das jetzt möglich wäre. Die Frage ist dann, wer hat politisch die Legitimität, um da Entscheidungen zu treffen?
Was mich dabei interessiert ist, warum die USA dann trotzdem auch Kredite auf dem Finanzmarkt aufnehmen, warum sie auch Staatsanleihen begeben, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig hätten, weil sie ja eben direkt sich finanzieren könnten.
Das ist eine gute Frage. Das hat sicherlich einerseits historische Gründe. Die USA haben ja erst seit 1913 eine, ich sag mal, dauerhaft etablierte Zentralbank und hatten vorher gut 100 Jahre, knapp 150 Jahre lang eben keine Zentralbank nach dem heutigen Modell. Das heißt, die Routine der Staatsfinanzierung hat sich damals eingestellt über dieses klassische Finanzierungswesen über Staatsanleihen. Andererseits, da muss ich sagen, das ist eine Frage, die ich mir selber noch nie so im Detail gestellt habe, dass ich da jetzt eine belastbare Antwort hätte.
Okay,
aber es ist natürlich so, dass das private Finanzsystem auf ganz maßgeblich auf US Treasuries aufbaut. Und wenn man jetzt die Grundlage entziehen würde und sagt, wir geben entweder gar keine oder nur noch sehr, sehr wenige US Treasuries aus, dann würde das private Finanzsystem, so wie es heute besteht, sehr durcheinander bringen.
Das heißt,
noch ganz kurz eine Anekdote noch dazu.
Ja.
Die Clinton-Regierung in den 90er Jahren hat einen Report in Auftrag gegeben, was denn passieren würde, wenn die Staatsverschuldung, die bundesstaatliche Verschuldung in den USA abbezahlt werden würde, weil sie da ein paar Jahre lang starke Überschüsse erzielt haben. Und dieser Bericht, der ist heute öffentlich einsehbar, der beschreibt, dass das tatsächlich sehr große Schwierigkeiten für die Finanzmärkte mit sich führen würde.
Und zwar weil?
Weil Finanzmärkte darauf angewiesen sind, Sicherheiten zu haben, mit denen Geschäfte hinterlegt werden können. Also wenn jetzt eine große Geschäftsbank am Interbankenmarkt sich gewisse Summen leihen möchte von einer anderen Geschäftsbank, dann muss sie dafür normalerweise eine Sicherheit hinterlegen und die Sicherheiten mit den höchsten Bonitäten sind einfach diese amerikanischen Staatsanleihen. Und wenn es diese Sicherheiten nicht mehr gäbe, dann müsste man andere Formen von Sicherheiten finden, mit denen man ganz klassische Kreditgeschäfte oder auch kompliziertere Derivatgeschäfte oder Ähnliches hinterlegen könnte. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich eine ähnliche Dynamik entstehen könnte, wie das vor der Finanzkrise 2007, 2008 entstanden ist, dass man versucht, durch komplizierte Strukturen wie bei diesen Mortgage-Backed Securities, sichere Papiere zu konstruieren, die man dann benutzen kann im Interbankenmarkt und für kompliziertere Dinge. Und das Problem bei diesen konstruierten Produkten ist, dass die Sicherheit nie ganz so hoch ist wie bei tatsächlichen Staatsanleihen.
Moment mal, verstehe ich das richtig, dass die USA eigentlich nur deswegen Anleihen begeben, damit die Banken untereinander was haben zum Sicherheiten hinterlegen?
Ja, also eigentlich schon, ich habe das auch so verstanden. Die Anleihen der USA haben halt eine super Bonität und deswegen sind die sehr beliebt als Sicherheiten. Allerdings ist der Interbankenmarkt ein ganz eigenes Kapitel. Das müsste man sich immer gesondert anschauen.
Ja, das verschieben wir auf nächstes Mal, oder?
Ja, mindestens. Einverstanden. Die Fed hat jedenfalls nach der Finanzkrise 2008 auch sehr extensiv Anleihen gekauft. Und warum das eine Zentralbank tut, das wissen wir inzwischen.
Ja, damit die Zinsen für die Anleihen tief bleiben und sich der Staat günstiger verschulden kann.
Genau. Das Problem dabei, das wir auch schon in Folge 2 gesehen haben, ist, dass wenn zu viel Geld im Umlauf ist, Inflation entstehen kann. Und was kann die Zentralbank da tun?
Naja, sie hört auf, Anleihen zu kaufen.
Und?
Sie erhöht den Leitzins.
Exactly. Und dieses Gleichgewicht muss sie halt möglichst gut balancieren. Und das ist gar nicht so leicht. 2013 zum Beispiel gab es in den USA das legendäre Taper Tantrum.
Was ist denn das?
Da hat eine leichte Erhöhung des Leitzinses bereits zu einem Abrutschen des Aktienmarktes geführt. Und das ist eigentlich normalerweise nicht so, hat mir Max Krahe erzählt.
Das ist genau das, was diesen Moment 2013 so schwer zu erklären macht. Denn traditionell sieht man die folgende Dynamik. Normalerweise hebt eine Zentralbank eigentlich dann die Zinsen an, wenn die Zentralbanker das Gefühl haben, die Wirtschaft pumpt so richtig, läuft bombig und jetzt müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten, damit die Wirtschaft nicht überhitzt. Und das heißt, eigentlich ist die ersten Anhebungen sind immer ein Signal für Wirtschaftswachstum, für eine sehr gesunde Wirtschaft. Und normalerweise wird das an den Aktienmärkten so wahrgenommen und dann steigen die Kurse erstmal. Und 2013 gab es eben eine Gegenentwicklung, dass die Kurse gefallen sind. Das heißt, eine Möglichkeit, das zu lesen, wäre, dass die großen Investoren das Gefühl hatten, die Federal Reserve verschätzt sich. Sie hebt die Zinsen zu früh an. Und das heißt, es ist nicht wahrzunehmen als das übliche Signal einer wachsenden Wirtschaft, sondern die Fed geht zu früh auf die Bremse, bremst das Wirtschaftswachstum aus und das ist schlecht für die Unternehmen, deswegen schlecht für die Dividenden und deswegen schlecht für die Kurse. Mhm. Das wäre eine Interpretationsmöglichkeit.
Okay. Ja. Okay. Und gibt es eine zweite oder ist das die wahrscheinlichste in dem Fall?
Ja, also das Ganze wird ja auf Englisch als Taper Tantrum beschrieben.
Ja. Ja.
Und das Tantrum ist ja, das bezeichnet normalerweise so einen Wutanfall eines Kleinkindes.
Ja, okay.
Und das heißt, also ein anderes Interpretationsmuster ist einfach, dass es ja eine Art Wutanfall der Anleger und Anlegerin war, der nicht unbedingt rational zu begründen war. Das ist halt auch eine mögliche Erklärung.
Puh, du, also Zentralbanker möchte ich auch nicht sein.
Detto.
Aber weißt du, was mir jetzt auffällt?
Was denn?
Da geht es ja schon wieder darum, dass die Investoren das Sagen haben. Also die Zentralbanker sind der Meinung, wir müssen jetzt bremsen, also erhöhen sie die Zinsen. Und nur weil das den Investoren nicht passt, lösen die dann wiederum eine Krise aus.
Ja, ich schätze, das kann man so sehen.
Stell dir mal vor, ein Wutanfall von unserem Sohn hätte so eine Auswirkung.
Ich will zocken!
Maxi, du hast doch deine Zeit schon gespielt.
Stolz.
Also, nein.
Ich gehe in den Hungerstreik, wenn du mich jetzt nicht zocken lässt. Zocken, 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 zocken.
Puh, eine Albtraumvorstellung.
Sind wir froh, dass es nicht so ist.
Yep.
Weißt du was? Was mich jetzt wirklich noch interessieren würde.
Was denn?
Was Max Krahe von dem Vorschlag hält, die Schulden, die die EU-Staaten bei der EZB haben, abzuschreiben. Hast du ihn das auch gefragt?
Na klar.
In Corona-Zeiten gab es ja diesen Vorstoß von Thomas Piketty und anderen europäischen Wirtschaftswissenschaftlern, die vorgeschlagen haben, dass die Anleihenpapiere, die die EZB im Rahmen des Emergency, also dieser Staatsanleihenkäufe, gekauft worden sind, dass die schlicht und einfach abgeschrieben werden. Was halten denn Sie von diesem Vorschlag?
Also prinzipiell keine schlechte Idee. Ich finde, es geht, also zumindest kurzfristig gedacht, geht das in die richtige Richtung und würde sicherlich, ich sag mal, gerade Italien und in einem geringeren Maße auch Frankreich entlasten und vielleicht, ich sag mal, zum gewissen Optimismus beitragen und vielleicht höhere Staatsausgaben möglich machen, was sicherlich gut wäre für die Wirtschaft. Andererseits halte ich es aus einer so langfristigen und auch grundsätzlicheren Perspektive für so ein bisschen eine Nebelkerze, und zwar aus zwei Gründen. Erstens halte ich den Fetisch, den wir oft machen um die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum Bruttoinlandsprodukt, das halte ich für übertrieben. Also gerade, wir haben ja gerade ein bisschen über Japan gesprochen. Die Japaner fahren seit gut einem Jahrzehnt eine Schuldenquote von mehr als 200%. Mhm. Und wenn man sich die Produktivitätsgewinne und auch den Arbeitsmarkt in Japan anschaut, ist es eine Wirtschaft, die zumindest nach diesen Kennzahlen echt gut läuft. Das darf man nicht vergessen. Die Japaner haben eigentlich immer unter 3% oder um die 3% Arbeitslosigkeit. Und sie haben zwar eine schrumpfende Bevölkerung, deswegen sieht das allgemeine, also das Wirtschaftswachstum, insgesamt nicht so gut aus, aber wenn man das auf pro Kopf sich anschaut und Produktivitätsgewinne anschaut, läuft das gut. Das heißt, man sollte nicht immer und automatisch irgendwie so sagen, hohe Staatsschuldenquoten sind schlecht und niedrige sind gut, und dieser Vorschlag zahlt ja ein bisschen ein auf dieses Narrativ, und deswegen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Der andere Grund ist, ich glaube, was wir eigentlich bräuchten, wäre eine grundlegendere Reform der Struktur der Staatsfinanzierung, nicht so sehr eine One-Off-Abschreibung. Und in dem Maße, wie man in ich sag mal, Krisenmomenten oder auch in großen Reformmomenten verschiedene Reformen, ich sag mal, gegeneinander ausspielt oder miteinander abwägen muss, wäre es besser, aus meiner Perspektive, sich auf eine tiefergehende Strukturreform zu konzentrieren und nicht auf so eine einmalige Abschreibung. Aber okay. Also, es ist aber oft so, dass man eben nicht entweder Reform A oder Reform B macht, sondern wenn man richtig, ich sag mal, Elan aufbaut, dann gelingt es einem oft, A und B zu machen.
Das Grundproblem ist ja, soweit ich das verstanden habe, dass die Zinsen, wenn die extrem steigen, dass es problematisch wird, den Schuldendienst zu bedienen, beziehungsweise dass der Schuldendienst halt auch enorm kostet und da wieder sozusagen Geld vom Staat, von der Allgemeinheit abfließt zu den Investoren. Oder konstruiere ich diesen Antagonismus oder diesen Zusammenhang falsch? Weil es ist ja letztendlich so, die Japaner haben eine relativ niedrige Zinsquote zu bezahlen, und bei der EU weiß man nicht genau, wie sich das entwickelt wird, wenn die EZB aufhört mit ihren Staatsanleihenkäufen.
Das stimmt natürlich. Also die volkswirtschaftlich tatsächlich relevante Größe ist genau diese Zinsquote, also welcher Anteil des Bruttoinlandsprodukts oder auch des Haushaltes fließt in diese jährliche Zinsbedienung. Und auf die muss man eigentlich gucken. Und wie die sich entwickelt, hängt natürlich vor allen Dingen von der Zentralbankpolitik ab, also sowohl von der Anleihenkaufpolitik als auch von der Zinspolitik ab. Und ja, das ist in Europa, liegt das einzig und allein bei der EZB. Und das wäre ein Argument dafür, dass man sagt, okay, wir machen jetzt diese Abschreibung, was man real machen würde, ist, man würde die Macht der EZB ein bisschen einschränken, dass sie keinen so großen Drohhebel gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone hätte. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, es ist kompliziert. Es gibt natürlich schon Situationen, in denen die EZB versucht hat, ein bisschen Innenpolitik zu machen. Also zum Beispiel mit diesem berühmten Brief, den Trichet und Draghi an ich glaube noch Berlusconi war das, 2010, 2011 geschrieben haben, mit sehr detaillierten Reformvorschlägen. Und wenn die EZB noch die ganzen Anleihen in den Büchern stehen hat, kann sie natürlich zusammen mit einem solchen Brief auch sagen, ach, das wäre natürlich schade, wenn wir diese Anleihen jetzt zurück in den Markt verkaufen müssten.
Ja.
Das wäre natürlich eine andere Konstellation, als wenn sie die Anleihen aus den Büchern gestrichen hat.
Moment mal, das ist aber jetzt nochmal ein anderer Blickwinkel.
Wieso?
Die EZB gewinnt also ihrerseits auch Einfluss auf die Staaten, indem sie die Anleihen hält.
Ja.
Weil wenn sie damit droht, die Anleihen auf den Markt zu schmeißen, dann purzeln ja die Kurse und die Renditen steigen.
Ah, ergo Schulden aufnehmen wird wieder teurer, genau.
Genau. Das heißt aber, die Unabhängigkeit der EZB ist ja umso wichtiger. Also wenn sie mit der Drohung kommt, sobald es dem Finanzmarkt passt, dann sind wir ja wieder im selben Dilemma, oder?
Ja, das stimmt. Aber Max Krahe sieht die Möglichkeiten, die die EZB da hat, mehr im Vordergrund als die Gefahren.
Zentralbank erfüllt zuerst mal ihr Mandat.
Okay.
Ist ja nicht, dass die Finanzmärkte reüssieren, sondern im Fall der EZB ist es das Preisstabilitätsmandat.
Ja.
Zusammen mit dem Sekundärmandat, dass sie die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union unterstützen soll. Mhm. Die Sache ist also nicht so sehr, dass die EZB Dienerin der Finanzmärkte ist. Also da kann man drüber streiten und da gibt es gute Forschung zu, aber das aus meiner Perspektive verkürzt das zumindest sehr die Sachlage. Mhm. Sondern die Frage aus meiner Sicht ist eher, wie interpretiert einerseits die Zentralbank die wirtschaftliche Lage und auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten und wie tut das andererseits die demokratische Politik, also das Parlament, die Öffentlichkeit, und da können eben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen entstehen. Also zum Beispiel ein ganz, ganz klassischer Fall, 2016, 2017 war in den USA teils die Wahrnehmung, dass die Wirtschaft langsam an die Kapazitätsgrenze kommt und droht zu überhitzen und dass man deswegen so ein bisschen auf die Bremse treten sollte. Und das hat die Federal Reserve so ein bisschen angetextet. Und dann kam aber aus dem Weißen Haus eine ganz andere Meinung, dass in Wirklichkeit noch sehr viel Luft wäre und dass man ruhig weiter anheizen könnte. Und dann wurde das ja auch durch die Steuersenkungen getan, die vor allen Dingen, die eben nicht gegenfinanziert wurden durch niedrige Ausgaben. Dann wurden riesige Defizite gefahren und gleichzeitig wurde verbaler Druck über Twitter und andere Medien auf die Federal Reserve aufgebaut. Das Ergebnis war, dass es nochmal 2-3 Jahre richtig guten Jobwachstum gab. Also da kann man natürlich seine politischen Differenzen haben und ich würde das jetzt nicht nur dem Präsidenten, der zu der Zeit im Weißen Haus saß, zuschreiben. Aber es war tatsächlich so, dass die, ich sag mal, konservativere Einschätzung 2016, 2017 falsch war. Und wenn eine Zentralbank eine so mächtige Position hat wie die EZB bei uns, dann hätte eine solche Fehleinschätzung dazu geführt, dass Millionen mehr Leute arbeitslos geblieben wären, als eigentlich nötig gewesen wäre. Und das ist für mich immer die große Gefahr. Also es ist gar nicht so sehr der böse Wille, sondern die unterschiedliche Einschätzung der wirtschaftlichen Realität.
Und das heißt aber, die sozusagen das Argument dafür, dass man, also das Argument der Gegenseite wäre, man muss aufpassen auf die Inflation, man muss aufpassen, dass die Wirtschaft nicht überhitzt. Das ist ja eigentlich sozusagen da der Gegensatz, soweit ich das verstanden habe. Und was würde man dann tun, damit das nicht passiert?
Also da gibt es, ich würde sagen, mindestens 3 Ansätze. Der erste Ansatz ist so ein bisschen historisch, der sagt, okay, wir hatten einfach keine Fälle von ernstzunehmenden inflationären Wellen seit, sagen wir mal, Mitte der 90er. Und das heißt, es sieht sehr stark danach aus, als ob wir einfach mehr Spielraum haben und es auch einfach mal probieren könnten. So. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen, wir gucken jetzt mal, und ob man darauf irgendwie eine Wirtschaftspolitik oder eine Geldpolitik oder eine Finanzpolitik aufbauen will, sei mal dahingestellt. Aber das ist genau der Ansatz, der 2016, 2017 gefahren wurde in den USA mit gar nicht so schlechten Ergebnissen. Der zweite Ansatz ist zu sagen, ja, okay, wir wagen das jetzt mal, wir fahren mal näher an die Kapazitätsgrenze dran und bereiten uns darauf vor zu bremsen, tun das aber, wenn jetzt der Fall kommen sollte, tun wir das mit den etablierten Instrumenten, also indem wir die Zentralbank die Zinsen ein bisschen anhebt oder indem wir fiskalisch Steuern ein bisschen anheben oder Ausgaben ein bisschen kürzen. Das wäre so der zweite Ansatz. Der dritte Ansatz, den ich für mit Abstand am interessantesten halte und den wir aber, also der wurde ewig nicht mehr probiert und genauso lange auch nicht mehr erforscht, ist, dass man sagt, wir fahren näher an die Kapazitätsgrenze heran und dann schauen wir sehr gezielt, wo denn tatsächlich Preisdruck entsteht. Und es macht ja einen riesen Unterschied, ob der Preisdruck daher kommt, dass die Gebrauchtwagenpreise enorm in die Höhe gehen, wie das gerade in den USA passiert. Oder ob das vielleicht daran liegt, dass die Mieten in die Höhe gehen oder die Energiepreise oder die Lebensmittelpreise. Und je nachdem, wo die Preise in die Höhe gehen, kann man dann gucken, ist die richtige Lösung tatsächlich, dass wir makroökonomisch Nachfrage aus dem ganzen System rausnehmen? Oder sollten wir nicht vielleicht zum Beispiel im Wohnungsmarkt eine gezielte Interventionskombination machen, einerseits einen temporären Mietendeckel, andererseits ein großes öffentliches Bauprogramm? Und mit so einer sehr viel gezielteren Preispolitik kann man, glaube ich, viel länger und viel nachhaltiger sehr nah an die Kapazitätsgrenze kommen. Und dadurch könnte man, glaube ich, also ja, da können wir noch ein bisschen drüber reden, warum das gut ist, aber ich glaube, diese dritte Variante ist eine, die wir in Zukunft.
Also eigentlich eine Feinsteuerung der Inflation, wenn man so will. Nur so verkürzt gesagt, oder? Also wenn man so, weil das ist ja, normalerweise sagt man, wenn die Inflation irgendwie schon, also über diese 2% in Europa zum Beispiel drüber geht, dann würde die EZB reagieren müssen, weil eben das ist ja ihr Ziel, knapp oder unter 2%. Und das ist aber eben nicht so differenziert, wie Sie das jetzt gerade geschildert haben, oder wie du es gerade geschildert hast, indem man einfach einzelne Wirtschaftsbereiche anschaut und da dann sozusagen nachjustiert.
Also die Kapazität. Genau, also ich würde eher sagen Mikrosteuerung als Feinsteuerung, weil Feinsteuerung hört sich so danach an, als ob man das dann auf die 0,1 Prozentpunkte genau hinsteuern kann. Das geht natürlich nicht. Ne? Also die Inflationszahlen werden, gerade wenn man so einen Ansatz fährt, die werden dann auch mal ein Prozent hoch, Prozent runterspringen. Das ist dann einfach so, das ist ein volatiler Indikator. Mhm. Aber es wäre eben von der Philosophie her ein anderer Ansatz, dass man sagt, natürlich haben wir die Makroinstrumente, aber wir haben zusätzlich auch Mikroinstrumente. Und vielleicht sollte man beide ansetzen und vielleicht sollte man auch erstmal versuchen, die Ursachen der Inflation viel besser zu verstehen, bevor man mit dem Vorschlaghammer der Zinserhöhung reagiert. Und das ist aber ein Bereich, in dem wir gerade auf der Forschungsseite enorme Defizite haben. Es gibt keine allgemeingültige Inflationstheorie. Gibt es einfach nicht. Mhm. Es gibt verschiedene Ansätze, die alle zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Wirtschaftsraum mal geklappt haben. Aber es gibt keine allgemeine Theorie der Inflation.
Das ist ja auch extrem spannend. Mikrosteuerung der Inflation. Also wenn die Zentralbank unabhängig agiert und auf ihr Mandat der Preisstabilität schaut, dann könnte sie ja echt viel bewegen.
Ja, voll.
Aber was mich jetzt noch interessieren würde: Wie stellt sich Max Krahe die Staatsfinanzierung vor? Ist er auch ein Anhänger dieser Modern Monetary Theory?
Naja, jein.
Du hattest ja vorgeschlagen oder angedeutet, du schlägst ein anderes Modell der Staatsfinanzierung vor. Wie würde das ausschauen?
Also das sind per se erstmal getrennte Module. Das eine könnte man ohne das andere machen. Man könnte die Inflationssteuerung ändern und gleichzeitig eine ganz konventionelle Staatsfinanzierung über die Märkte machen, so wie es jetzt. Mhm. Es würde sich allerdings anbieten, die beiden Dinge zu kombinieren. Und was man dann machen könnte, wäre so ein Modell wie das französische Modell der Staatsfinanzierung, das so circa von den 50er Jahren bis Mitte der 80er dort funktioniert hat und dort verwendet wurde, dass im Endeffekt über Finanzmarktregulatorik die Banken gezwungen werden, einen gewissen Anteil ihrer Aktiva in Staatsanleihen zu halten. Und dadurch hat man eine gesicherte Nachfrage nach Staatsanleihen, die man auch hochschrauben oder runterschrauben kann. Also da gab es eine gewisse Quote, die gehalten werden musste in Staatsanleihen und die konnte man regulatorisch anpassen. Und dadurch könnte man, wenn man wollte, den Verkauf von Staatsanleihen deutlich entspannter gestalten, weil man genau weiß, es gibt eine gewisse Nachfrage, die aus dem regulierten Bankensektor kommt.
Das hat ja dann auch zur Folge, dass es eine stabile Zinsentwicklung gibt, wenn man so will, oder? Das ist ja der größte Effekt dann, oder? Wie ich das richtig verstehe.
Ja, aber auch da muss man genau hingucken. Die Frage ist natürlich immer, welcher Zinssatz. Und der Zinssatz auf Staatsanleihen wäre dadurch ziemlich einfach stabil zu halten.
Den habe ich gemeint,
ja. Heute schon über. Genau. Also das geht auch heute über die Offenmarktgeschäfte der Zentralbank. Was es natürlich nicht garantiert, ist, dass die Zinsen an den verschiedenen Ecken und Enden des Finanzmarktes stabil sind. Also auf, ich weiß nicht, Hypotheken an Hypothekendarlehen oder
ah ja, klar. Ja, okay.
Für so, ne? Also das.
Nee, aber aus Sicht der Staatsfinanzierung ist das mal der relevante Zinssatz letzten Endes und der wäre dann stabil.
Genau.
Okay. Das heißt, und welche was hältst du persönlich von der Modern Money Theory?
Ja, das hängt davon ab, was man genau darunter versteht. Es gibt ja einerseits, ich sag mal, das deskriptive Programm, wo es eine Beschreibung des Nexus Finanzsektor, Staatsfinanzierung ist. Mhm. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr strittig. Das ist einfach eine korrekte Beschreibung, die gerade in den detaillierten Arbeiten, die dazu zum Fall der USA gemacht wurden, das stimmt halt einfach. Mhm. Da wurde eine Falschwahrnehmung korrigiert.
Mhm. Und diese Falschwahrnehmung bestand deiner Meinung nach worin?
Ach, das ging relativ tiefgreifend. Also es hat damit angefangen, so ganz klassisch, dass Banken so verstanden wurden, dass sie einerseits Einlagen erst einsammeln müssen von privaten Sparern, Sparerinnen und die dann weiterverleihen würden an den Staat oder auch an private Geldnehmer, anstatt so, wie es ja immer war und wie wir es heute auch wissen, dass Einlagen also die Konsequenz von Krediten sind, nicht die Ursache von Krediten sind.
Ja.
Und genauso, dass der Staat erst Steuern einnehmen muss und dann Geld ausgeben kann, während es ja andersrum ist. Der Staat muss Geld ausgeben, damit es im Umlauf ist. So, also diese Sachen. Mhm.
Aber wofür die MMT, soweit ich das verstanden habe, ja auch im Bewusstsein schafft, ist, dass der Finanzmarkt und das Finanzsystem letzten Endes ein Werkzeugkasten ist, ein Tool ist, mit dem die Gesellschaft sich steuert und nicht sozusagen ein Naturgesetz, das davon unabhängig ist. Und das finde ich ja ganz, ganz spannend auch dabei eigentlich.
Absolut. Und diese Einschätzung, die teile ich zu 100%. Mhm. Dass man die Finanzmärkte eben nicht als Naturgesetz verstehen darf, sondern das ist ein System, das gesellschaftlich gebaut ist durch Gesetze, durch Traditionen, die eben alle geändert werden können. Mhm. Und dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, wie dieses System optimal aussieht, damit es das tut, was für die Gesellschaft am besten ist, das teile ich zu 100%.
Also du, da war etwas dabei, da bin ich dran hängen geblieben.
Was denn?
Also ich meine, dass Staaten durch ihre Zentralbanken Geld schöpfen, ist ja inzwischen klar geworden. Aber Banken? Habe ich das richtig verstanden? Also ich dachte, wenn Banken Kredite vergeben, tun sie das mit dem Geld, das ihnen die Sparer vorher zur Verwahrung gegeben haben.
Ja, das habe ich auch lange gedacht, aber das ist nicht so. Die Banken schöpfen genauso Geld, das es vorher nicht gab, wenn sie einen Kredit vergeben.
Du, also das würde ich mir gern genauer anschauen.
Ja, das ist eine gute Idee. Da haben wir doch schon einen Plan für die nächste Folge. Aber lass uns jetzt nochmal Max Krahe zuhören. Ich habe ihn zum Abschluss gefragt, wie die Staaten unabhängiger von den Finanzmärkten werden könnten.
Das Problem im europäischen Kontext ist eigentlich immer das politische Problem. Die Frage, also es gibt dass die Reformoptionen auf dem Papier sind gar nicht so schwierig. Also wenn die EZB sagen würde, wir sind der Lender of Last Resort zu den Regierungen der Mitgliedstaaten, dann würde das zu einer Machtverschiebung führen. Dann wäre einfach die Drohung von Finanzmarktteilnehmern nicht mehr glaubwürdig, dass man keine Ahnung, Italien den Zugang zum Finanzmarkt verwehren würde. Das würde nicht mehr funktionieren, weil alle wissen, die EZB würde dann would step in. Die Frage ist immer, was macht das politisch möglich? Wie kann man so eine explizite Position rechtfertigen, ohne dass bei der nächsten Bundestagswahl, ich will jetzt nicht sagen, dass die AfD eine Mehrheit bekommt, aber dass zumindest ein Bundestag gewählt werden würde, der sehr schnell darauf hinarbeiten würde, eine solche Garantie wieder rückgängig zu machen. Das ist im europäischen Kontext eigentlich immer das Problem.
Also ist das der einzige Weg dahin, wäre dann letzten Endes ein gemeinsames europäisches Finanzministerium in letzter Konsequenz?
Genau das. Genau das ist die Sache. Und dann hätte man ja auch eine Finanzverfassung, die, ich sag mal, der großen Föderalstaaten heute nicht so unähnlich ist. Also in den USA ist es ja auch nur die Bundesregierung, die wirklich zumindest implizit von der Fed eine Garantie hat und die im Endeffekt so viel Schulden aufnehmen kann, wie sie will. Und die einzelnen Bundesstaaten haben ja sehr restriktive Finanzverfassungen und haben auch generell sehr niedrige Schuldenstände. Und wenn wir das in Europa ähnlich machen würden, dass wir sagen, ja, die EZB gibt jetzt eine Garantie aus, implizit oder explizit, aber eben nur auf eine auf einen Unionshaushalt, dann hätte man ja eine Situation, wo die Anreize deutlich besser passen würden. Dann hätte man das europäische Finanzministerium, das mit diesen Geldern Konjunkturstabilisierung machen könnte oder auch, ich sag mal, dafür sorgen könnte, dass Regionen wie Süditalien oder die Balkanstaaten, die schon Mitgliedsländer sind, dass die eine ähnliche also ein ähnliches Wohlstandsniveau hätten wie irgendwie München und das Münchner Umland oder Mailand oder so. Das wären alles Dinge, die man da machen könnte. Mhm. Aber eben Dinge, die sehr schwierig sind, solange man kein europäisches Finanzministerium hat.
Du, nicht schlecht. Jetzt haben wir eine Reise begonnen, auf die wir eigentlich in erster Linie verstehen wollten, wie der ganze Ablauf rein technisch funktioniert, und sind am Ende doch wieder bei der Politik gelandet.
Ja, das ist spannend, oder? Das heißt, man könnte die Staatsfinanzierung sehr wohl unabhängiger von den Finanzmärkten gestalten, wenn die EZB als dieser, wie hat das gesagt, Lender of Last Resort auftritt. Also als Instanz, die in letzter Konsequenz für die Begleichung der Staatsschulden gerade steht. Dann wäre die Schuldenaufnahme für Staaten, die von den Ratingagenturen nicht so freundlich bewertet werden, trotzdem zu annehmbaren Konditionen möglich.
Aber die Frage, die dann auftaucht, ist, wer garantiert, dass diese Staaten trotzdem vernünftig wirtschaften? Ja, und das könnte doch dann nur ein europäisches Finanzministerium machen, oder?
Genau. Und dafür fehlt halt der politische Wille, zumindest noch.
Also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Weil dass die Banken Geld erzeugen, das klingt irgendwie seltsam für mich.
Ja, für mich auch. Ich bin sehr gespannt.
Das war Folge 3 von Alles Geld der Welt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an meinen Interviewpartner Max Krahe vom Dezernat Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Johannes Raumberg.